Genau, würde ich so sagen. Du musst halt auf den Brand achten, ne? Wie gerade gesagt, mit den Halls baust du deinen Brand nicht großartig auf, ne? Und mit den kleinen Influencern baust du auch nicht sonderlich deinen Brand aus. Aber wenn du top-notch sein willst, dann brauchst du halt ein Gesicht, mit dem du dich identifizieren kannst und das sich auch mit dir identifizieren kann. Und dann musst du auf große gehen, um auch langfristig irgendwie oben zu stehen, ne?
Snogsalting Podcast, das Why Not für dein Business.
Romy, ich kann es kaum glauben. Es ist endlich soweit. Meine Ohren bluten, aber mein Herz strahlt. Der Adventskalender ist da.
Ja, ich kann es auch kaum glauben, aber er ist da. Er ist da und es gibt ihn zu kaufen. Und
wo? Erstmal, jetzt haben wir mal die
Snogsalting.com/Adventskalender.
Was gibt's da drin?
24 Türchen. Wir dachten, wir bringen einen Adventskalender raus mit 24 unterschiedlichen Produkten und hinter jedem Türchen verbirgt sich ein anderes Startup und da sind viele Kunden von uns dabei, aber da sind auch viele einfach coole Startups dabei, die wir inspirierend finden.
Deine drei Favorites.
Ich muss ja immer überlegen, was wir kommunizieren, welche drin sind. Ava, die Ava Ping-Pong-Rucksäcke, die kennst du bestimmt auch.
Ja.
Und
da bin ich mal gespannt, wie da ein Rucksack reinpasst.
Siehst du an. Es ist ein Produkt in Originalgröße drin. Heimatgut.
Was
ist
das?
Popcorn und sowas haben die. Popcorn ist da mit drin. Und Bears with Benefits. Bin ich ja großer Fan. Und da ist auch so eine richtig große Dose in Originalgröße drin. Also es ist ein Warenwert von 303 Euro drin.
Wow.
Und das Ganze kostet 129 Euro in den ersten 6 Tagen.
Das ist ein Deal, sage ich mal.
Das ist ein Deal. In den ersten 6 Tagen 20% Early Bird Rabatt. Also bis zum 6.9. kann man zuschlagen mit 20%.
Kostet er dann 129 oder? Nee.
Nee, nochmal 20%.
Jetzt, wie viel sind es dann?
Dann sind es 103,20 Euro.
Wow, abgeliefert.
Abgeliefert. Und das Coolste eigentlich darum ist, dass wir den kompletten Gewinn spenden. Zum einen in die deutsche Startup-Förderung. 25% gehen in die deutsche Startup-Förderung. Man kann nämlich bei uns, dazu wird es bald Infos geben, sein Unternehmen pitchen. Und dann wir machen eine kleine Veranstaltung im Snogs Coffee. Und der Gewinner bekommt 25% vom Gewinn als Förderung für sein Unternehmen. Und die anderen 75%, dachten wir, spenden wir an UNICEF für die Ukraine-Hilfe.
Toll, dass ihr das macht.
Und es gibt noch eine Sache.
Wow, jetzt, ich bin jetzt schon ganz...
Unter allen Käufern... Und man kann ja offen sagen, also wir haben 1000 Stück, es werden nicht mehr als 1000 Namen in den Lostopf geschmissen. Kann man ein Sushi-Bike gewinnen? Am 24.12. als Weihnachtsgeschenk losen wir mit unserem Partner Sushi-Bike. Viele Grüße, Andi, an der Stelle nochmal. Dankeschön. Ein Gewinner für oder eine Gewinnerin für ein Sushi-Bike aus. Sushi-Bike nach Wahl und nach Rahmengröße. Und das gibt's auch noch obendrauf für einen Käufer oder Käuferin.
Wow, das nenne ich mal einen Deal.
Ich auch. Und deswegen, wer Interesse daran hat, snogsalting.com/Adventskalender. Und dort findet ihr alle Informationen und einen weiteren Sneak Peek, welche Unternehmen dabei sind, falls man einen haben möchte. Aber man kann sich natürlich auch komplett überraschen lassen.
Sehr gut. Also, schlag zu, Leute. Ich freue mich drauf. Es wird ganz, ganz groß.
Tschüssi.
Willkommen zu einer neuen Folge Snogsalting Podcast. Heute zu Gast Julian Jensen, Creative Director von der Content-Maschinerie des E-Commerce-Giganten About You. Ich glaube, ihr wisst es, About You steht für Content-Marketing, Markenaufbau und vor allem auch die starken Events mit der About You Fashion Week und. Und Julian ist the smart brain dahinter. Es gibt kaum ein gefragter Creator, die noch keine gemeinsame Kollektion irgendwie mit About You gelauncht haben. Er hat schon gespoilert, einige kommen noch. Er hat auch über Preise gesprochen von vergangenen Kollektionen. Also ganz, ganz viel drin. Wir haben mit ihm auch drüber gesprochen, über die Collabo, gemeinsame Marke Légère mit Lena Gerke, die er auch ursprünglich angeleiert hat. Und About You denkt Influencer-Marketing einfach neu. Erst im Juni dieses Jahres wurde die gemeinsame Kollektion mit Crow auf der Smile Island, einem Konzert für VIPs, Kreatorinnen und die Community in Kroatien zelebriert. Also ihr merkt schon, super, super innovativ.
Ja, und wir wollen heute von Julian wissen, wie sie das Thema Influencer-Marketing genau angehen, wie das Ganze eigentlich auch so der Fokus wurde oder wie er darauf gekommen ist schon vor vielen, vielen Jahren, dass das the way to go ist und wie man virale Branding-Kampagnen kreiert und warum man vielleicht gemeinsame Kollektionen mit Influencerinnen starten sollte und vielleicht warum manche Marken auch nicht. Und genau das beantwortet uns heute Julian. In dem Sinne würde ich sagen, let's go. Herzlich willkommen im Podcast, Julian.
Danke sehr. Moin. Schön, dass ich da sein darf.
Julian, du bist vor 8 Jahren zu About You gekommen. Vielleicht kannst du uns mal kurz mitnehmen. Wie sah About You vor 8 Jahren aus? Komplett anders, oder?
Ja, das sah ein bisschen anders aus. Genau, vor 8,5 Jahren bin ich zu About You gekommen und da hieß About You auch noch nicht About You, da hieß es Project Collins. Da saßen wir noch in Eppendorf in einem Büro mit 30 Leuten haben überlegt, wie wir mit About You, damals hatten wir noch überlegt, ob es So You heißen sollte, wie wir damit an den Start gehen. Ich bin damals mit meinem Partner, mit meinem Businesspartner, mit Chris Nickel, bin ich zu About You gekommen, weil wir selber einen Online-Shop gründen wollten, einen Online-Shop für Influencer. Damals gab es das Wort Influencer noch nicht, aber dass man irgendwie Klamotten von Celebrities nachshoppen kann und die das dann auf Facebook sharen, da war das alles noch ziemlich fresh. Und wir sind über wirklich Umstände und Glück sind wir an Benjamin Otto dann irgendwann rangekommen. Und dann saß ich mit Tarek und Benjamin am Tisch und die haben gesagt, ey, das hört sich so geil an, wir wollen euren Shop einfach als App damals in About You integrieren. Und dann waren wir plötzlich bei AY und haben da das ganze Influencer-Game aufgebaut, haben irgendwann unseren Shop, hieß You and Idle, haben wir dann irgendwann nach ein paar Monaten beiseite gelegt, weil es sehr gut funktioniert hat und haben uns darauf geeinigt, dass das der Antrieb für About You sein soll. Und das wollen wir komplett integrieren, haben das dann tierisch skaliert. Und ja, der Rest ist so ein bisschen Geschichte, wo es dann hinging. Das war so das Eintrittstor irgendwie in die ganze Content Creation, die wir dann angestoßen haben und aufgebaut haben bei About You.
Provokant gesagt, könnte man meinen vielleicht, dass About You dank des Influencer-Marketing und weil Zalando das gar nicht gemacht hat oder vielleicht nicht in der Perfektion wie About You überhaupt die Chance hatte, zwischen oder neben Zalando so groß werden zu können. Würdest du dem Ganzen zustimmen? Also gäbe es Zalando überhaupt in der Form oder About You besser gesagt, wenn Influencer-Marketing so geil funktioniert hätte für euch?
Ich glaube schon, dass Influencer Marketing war der Katalysator für uns und wir waren zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Platz, ne? Also Influencer Marketing wie heute auch noch verschafft einem sehr, sehr schnell einen Markteintritt, sehr, sehr schnell Trust in dem ganzen Business und sehr, sehr schnell neue Customer. Und das sehr effektiv und wenn das dann noch einhergeht mit unserer DNA, wo der Shop About You heißt, also es geht um den Menschen und wir stellen in das Narrativ immer den Menschen in den Mittelpunkt, so dann hat das wie Faust auf Auge irgendwie gepasst und daher, ja, war das sicher unser Trigger, dass wir schnell in den Markt reingekommen sind, ja.
Wie bist du damals darauf gekommen, dass es eigentlich Influencer-Marketing sein soll? Weil du hast ja gerade selbst schon gesagt, auch die Ursprungscompany, die ihr geplant hattet, die es dann gar nicht geworden ist, aber die sollte sich ja quasi auch schon um das Thema drehen. Und damals, hast du gerade auch gesagt, gab es Influencer-Marketing in dem Sinne noch gar nicht, so wie es heute gibt.
Ja, das hat in der Tat wirklich mit meinem Job vor About You zu tun. Ich war davor 7 Jahre bei ProSieben, bei der Red 7 und habe Unterhaltungsformate produziert, so wie Germany's Next Topmodel und die ganzen Sachen. Dementsprechend hat man da so ab der Giesinger-Staffel gemerkt, hey, es gibt Facebook, so die bauen sich ihre Reichweiten auf und die haben echt krass viele Follower. Und aufgrund dessen haben wir so gesagt, ey, Chris und ich damals dann auch gesagt, Chris kommt aus der Unternehmensberatung, also eine ganz andere Ecke, haben uns da mal gechallenged, haben gesagt, so, das muss man irgendwie monetarisieren, das muss man irgendwie nutzen. Und warum nicht irgendwie einen eigenen Fashion-Shop für diese Celebrities irgendwie hochziehen? Und daher kam das Ganze, glaube ich, daher kam das Ganze so sehr, dass ich relativ schnell einen Link zu reichweitenstarken Personas, sage ich mal, hatte, mit denen ich auch allen sehr gut bin und dann ein gutes Netzwerk hatte, die wir dann sehr schnell mit reinziehen konnten. Ne? Also auch mit Lena. Lena kenne ich quasi vom Fernsehen, die kenne ich jetzt auch 15 Jahre und wir haben damals Topmodel halt zusammen gemacht. Ne? So kam das eine zum anderen. Ja.
Wie macht man dann, sage ich mal, Influencer-Marketing auf so einem Scale? Habt ihr gemerkt, so, ihr habt die ersten mit About You gebucht, habt gemerkt, okay, das ist dieser Katalysator, wie du es gerade selber beschrieben hast. Und dann hat man wirklich VC-Money, sage ich mal, reingeschickt, einfach im Monat mal gesagt, okay, lass die Spendings hochtreiben. Und wie habt ihr es geschafft, auch wirklich zu skalieren? Weil das war ja wirklich Wahnsinn. Habt ihr dann alle möglichen genommen? Habt ihr trotzdem sehr selektiert? Oder habt ihr gesagt, ey, der ROAS oder sage ich mal, die Performance so krass, ihr habt es sofort gesehen, lasst einfach so viel, wie es nur irgendwie geht, buchen, weil wenn das Zalando mitbekommt, andere, das wird so in der Form in 15 oder 10 Jahren gar nicht mehr klappen.
Ja, also wir sind schon immer mit dem Kopf daran gegangen, dass das nicht ewig so gehen wird und dass wir nicht immer diese Reichweiten und auch den Traffic generieren können. Also als Nick Giesinger das erste Mal gepostet hat, irgendwie bei uns, hat die wirklich innerhalb von ein paar Stunden über 100k Traffic drüber geknallt. Ne? Das musst du erstmal schaffen, so dass es heute undenkbar, so dass das mit einem Link auf Facebook geht. Ne? Das ging dann nach ein paar Monaten auch nicht mehr so easy über Facebook. Dadurch war das so ein Punkt, wo wir gemerkt haben, das funktioniert und wir müssen da erstmal schnell ran. Und das wird wahrscheinlich nicht mehr lange dauern, bis es dann nicht mehr geht. Und deshalb haben wir erstmal klassische Portfolio-Strategien. Also wirklich erstmal so viele wie möglich rangeholt, geguckt, wer funktioniert nicht. Und dann aussortiert. Ganz klassisch quasi. Und dann mit der Zeit ist es immer mehr dazu gekommen, dass wir eine Database aufgebaut haben, dass wir alle KPIs uns gezogen haben und wirklich nur noch KPI-basiert auch entschieden haben, arbeiten wir mit den Influencern, arbeiten wir in dem Sinne, ne, machen wir Halls mit den Influencern. Und inzwischen ist das komplett datengetrieben, komplett performancegetrieben. Wir machen im Monat circa, ich glaube, knapp 3000 Halls europaweit mit Influencern, die zu 100% auf KUR, Kosten-Umsatz-Relation, bei uns laufen.
Halls sind dann quasi Stories, die Influencer hochladen, die dann quasi zeigen, was sie bei euch im Shop gekauft haben. Das sind dann
genau, mit einem Rabattcode, der 24 Stunden gültig ist, um einen Trigger zu haben für eine Conversion und natürlich auch, um es messen zu können. Und aufgrund dessen werden sie dann bezahlt. Genau, das ist so die eine Schiene, wie wir es damals gemacht haben, also um wirklich, ne, relativ schnell zu skalieren und um den Influencern ihre Outfits zu geben, mit denen eben Outfits zu produzieren. Und haben dann aber auch irgendwann gemerkt, und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig in dem Business, dass man den Influencern auch einen größeren Value geben muss an seinem Business, also das, was man macht, damit man halt mehr Commitment bekommt, weil am Ende arbeiten wir dann doch mit Menschen zusammen und auch mit Menschen, die irgendwie für unsere Marke stehen und mit denen wir auch persönlich uns identifizieren können und auch gerne zusammenarbeiten, ne? Das muss man auch ganz klar dazu sagen. Und dann ging's los mit Events. Dann haben wir um die Influencer herum Events gebaut. Dann haben wir uns damals gedacht, hey, es gibt so viele Influencer, die sind es eigentlich leid, da draußen im Digital Space nur zu existieren. Die wollen auf die große Bühne. So, es gibt Awards für Filme, für Musik und Co. Warum nicht für die größten Rockstars unserer Zeit, nämlich für die Influencer? Und dann kamen die About You Awards, wo wir die Influencer drum gebaut haben. Und dann ging es Schritt für Schritt immer weiter. Dann haben wir gesagt, okay, aber vielleicht wollen sie auch noch einen weiteren oder sollten sie einen monetären Value auch bekommen. So, lass uns Marken mit den Influencern bauen. Dann sind die ganzen Personal Collections gekommen mit Lena, ja, you name it, Crow, Kendall Jenner von bis inzwischen über 60 Stück, die wir jetzt gerade skalieren halt. Kriegen dann Revenue Share und bauen wirklich eben Marken auf. Und so baut sich das peu à peu immer mehr auf und schauen, dass man gegenseitig sich das Commitment gibt und Marken schafft.
Würdest du sagen, das ist auch für jetzt eine E-Commerce D2C-Brand so eine gewisse Vorbildfunktion, dass man es genauso macht, also dass man vielleicht mit dem einfachen Influencer-Marketing anfängt. Wenn das für einen funktioniert, dann setzt man irgendwie in irgendeine Form, wie ihr das mit den About You Awards gemacht habt, versucht man. Und wir hatten hier auch im Podcast schon Alisa von Purelay, die das ja auch sehr stark getrieben durch dann Events nochmal den nächsten Schritt gemacht haben und diese Endstufe dann wirklich auch Influencer-Collections sind oder sogar, wie ihr das macht, sogar wirkliche Marken gemeinsam aufbauen. Findest du, das ist so ein Blueprint, wie man perfekt oder nahezu jeder, wenn Influencer-Marketing funktioniert, sollte dieser Schritt eins nach dem anderen gehen, wenn er heute jetzt nochmal anfängt, das stark zu skalieren?
Ja, würde ich sagen. Ich würde es nur nicht so, ich würde es nicht plump sagen, hey, du musst einfach Influencer-Marketing machen und dann funktioniert, sondern du solltest schon mit dem Influencer langfristig planen und auch langfristig die Planung einer Marke im Kopf haben, weil sonst funktioniert es nicht, sonst funktioniert es auch vom Workload, funktioniert das ganze Ding nicht. Und du brauchst das gemeinsame Interesse mit dem Influencer und musst da aligned sein und musst da in irgendeiner Form auch ein Enabler sein. Und dann geht das. Also es geht nicht mehr so, dass du dir einen Influencer oder zwei Influencer suchst und dann dein D2C-Brand irgendwie aufbaust. So dafür zieht es dann auch einfach nicht mehr den Traffic und bekommt auch nicht mehr das Narrativ, was man anfangs dann haben wollte.
Was war so das Krasseste, was ihr gemacht habt? Hattet ihr anfänglich, du hast schon mal gesagt, so einen Facebook-Post, Stefanie Giesiger, und ein paar hunderttausend Euro Umsatz gemacht? Eine Kendall Jenner-Kollektion, kann ich mich noch erinnern. Meine Freundin war da auch. Wow, About You, so ein Mega-Wälzer. Kannst du da sagen, was so mit ist, auch umsatztechnisch, wir sind alle sehr KPI-getrieben, was so das Krasseste für euch war? Vielleicht hast du ja eine gute Anekdote auf Lager.
Glücklicherweise ist mein Job sehr vielseitig in der Content Direction. Daher gab es glücklicherweise viele Punkte. Ich glaube jetzt rein spezifisch auf einen Influencer, ich glaube so die größte Story, die wir haben hinsichtlich dessen oder Erfolgsstory ist definitiv mit Lena, was wir mit Legere aufgebaut haben. Also dass wir innerhalb der 3 Jahre eine Company, eine eigene GmbH ausgegründet haben mit 40 Angestellten, mit einem mittleren zweistelligen Millionenumsatz im Jahr, Net Revenue. Und das ist halt, wovon ich gesprochen habe, das ist halt was Nachhaltiges, ne? Das ist etwas, wo du jetzt nicht jede Woche einen neuen Influencer ranholen musst und eine Kollektion, sondern du baust halt eine Marke auf so. Und vielleicht geht man mit der Marke auch irgendwann public, ne? Vielleicht macht man auch irgendwann IPO, who knows? So, aber dass man sowas schafft, das war auf so eine längere Zeit. War das bestimmt etwas, was mich sehr geprägt hat, weil man es auch gemeinsam mit aufgebaut hat. Ich glaube, so das größte Feuerwerk, was wir abgebrannt haben, influencer-technisch, war safe mit Kendall Jenner, weil das war unsere erste Influencer-Kampagne, die wir international in allen Ländern, in denen wir verfügbar sind, ausgespielt haben. Das hieß, wir hatten weit über, ich glaube, 1600 Assets alleine für die Teaser-Phase. Und ihr müsst euch mal vorstellen, diese Social Assets alleine zu erstellen, händisch auszuspielen, einzubuchen und Co. Das war ein richtiger Pain, den wir tierisch unterschätzt haben. War wo wirklich, da haben unsere Teams alle Nachtschichten gemacht. Das war crazy, hat sich aber auch ausgezahlt. Das war so die biggest campaign ever. Und weil wir auch ein neues Modell mit Kendall gefahren sind, weil wir gesagt haben, hey, wir geben 70% unseres Budgets in einem Teaser-Volume aus und 30% nur in der Sale-Phase. Also, dass wir wirklich den Hype so hoch bringen, so hoch peitschen quasi, dass wenn es live geht, auch wirklich die ersten Teile in den ersten Tagen ausverkauft sind, was wir dann auch geschafft haben.
War es die richtige Strategie?
Das war die richtige Strategie zu dem Zeitpunkt, definitiv. Die war schon sehr gewagt, weil eigentlich ist unser, ne, eigentlich würden wir niemals Dinge so stark promoten mit so viel Budget, wo es einfach das Produkt noch nicht zu kaufen gibt. Aber da natürlich eine Kendall auch brandtechnisch so getrieben ist und natürlich so stark auch mit uns verbunden ist, war es definitiv die richtige Strategie. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich würde es nur in ganz einzelnen Fällen nochmal so machen.
Aber sowas kostet dann schon eine Kendall Jenner über 3 Millionen Euro?
Was meinst du jetzt? Du meinst der Deal, die Kollektion?
Ja, mit ihr.
Nee, der Deal, den haben wir wirklich sehr, sehr gut bekommen, muss man fairerweise sagen. Also da würden wir heute wahrscheinlich das Doppelte zahlen, aber das war ein sehr guter Deal. Nee, das war längst nicht 3 Millionen, das waren nicht mal, also Ja, es war auf jeden Fall weit drunter. Über eine Million war es natürlich. Ich meine, das war ein Einjahresdeal, zwei Kollektionen, diverse Posts und alles, diverse Arbeitstage. Aber wenn du dir sonst so vorstellst, dass du für eine Hailey Bieber normalerweise so 5-6 zahlst, dann ja, sind wir schon sehr, sehr weit drunter mit Kendall. Ja.
Wie kommt man an Kendall Jenner ran und überzeugt dann quasi auch, eine Kollektion gemeinsam zu machen? Und wie lange dauert das auch? Das ist ja auch immer ein bisschen Risiko dabei, oder? Weil bis die Kollektion raus ist, gerade bei, ich würde mal sagen, Kendall Jenner, Hailey Bieber, so ein Hype kann auch eigentlich zu dem Zeitpunkt irgendwann wieder vorbei sein, ne?
Das stimmt, wobei ich glaube, einer der größten Social-Media-Stars der Welt, wie Kendall Jenner ist, die wahnsinnig stark auch darauf achtet, dass sie in dem Narrativ ist. Und man ja natürlich auch, natürlich hat sie auch Dinge, womit wir uns vielleicht nicht zu 100% identifizieren, aber das muss man dann halt einsehen, ist ja auch ein Mensch. Dann ist das okay. Und wie man die überzeugt, man muss, und das ist bei allen großen Influencern und Celebrities, du musst halt den Trust irgendwie gewinnen und auch den gewissen Value den geben. Bei Kendall war es auch so, dass wir Donald Schneider, jemanden kannten, der schon mit ihr gearbeitet hat, ein Creative Director, der uns dann quasi die Tür geöffnet hat, der die Kampagne produziert hat, sprich sie wusste, alles klar, da ist jemand, da muss sie sich keine Sorgen machen, wie das bildlich umgesetzt wird und Co. Da war schon mal der Grundtrust da. Und dann hatte sie tierisch Bock, eine Kollektion zu machen. So, aber eine Kollektion zu machen und wirklich auch eine Kollektion, wo wir sagen, sky is the limit. So, wir können alles machen. Wir haben überall auf der Welt Supplier. So, wir haben diverse Creative Buyer, Designer, PDs und Co., die das alles auf sämtlichen Level auch umsetzen können. Das kriegt nicht jeder hin und das schaffen die Influencer auch nicht, logischerweise nicht aus eigenem Antrieb oder mit eigenem Netzwerk oder so. Das ist eine wahnsinnig, wahnsinnig komplexe Herangehensweise, eine eigene Kollektion zu machen. Das ist wirklich ein Pain und dafür sind wir dann wieder Stichwort Enabler bei diesen VIPs und Influencern und sagen, hey, wir können euch das gesamte Netzwerk und wenn alles produziert ist, dann übernehmen wir auch Logistik und wir haben natürlich das Marketing, On-Site, wir haben alles drum und dran. Das ist das und du kriegst am Ende noch einen Rev-Share, ist es das Paket, was wir liefern. So. Und damit ja kriegen wir dann quasi auch das entsprechende Commitment auch von der Candice.
Ich glaube, dass es auch immer wieder sehr, sehr viele InfluencerInnen unterschätzen, weil man merkt immer wieder, es kommen viele Stories von vielen, ich arbeite gerade an meinem eigenen Label. Und ja, ich würde sagen, 70% ist dann irgendwann an dem Punkt, dass sie sagen, nee, wir machen es doch nicht. Wir haben gemerkt, wie kompliziert das ist. Und der nächste Schritt ist dann immer, dass sie sich mit irgendjemandem zusammenschließen und dann dort eine Kollektion machen und sagen, sie erfüllen sich jetzt doch ihren Traum, weil das ist ja meistens der Traum von ganz vielen. Aber das eigene Label machen dann doch sehr, sehr wenige.
Safe. Ja. Und es ist nicht nur die, vielleicht bei der Produktion schaffen sie noch, wenn sie sagen, okay, dann mache ich eben doch nur Hoodies und T-Shirts und Sweat oder irgendwas. Da habe ich meine eine Produktion in Italien, die das vielleicht kann. Die kann so ein Bestandteil, aber dann kommt halt Fulfillment, ne? Und dann kommt Logistik, dann kommt der ganze Kram, der ganze Rattenschwanz. Und da spätestens, wenn es dann um Retouren geht und alles, das killt dann auch ganz schnell jedes Geschäftsmodell.
Ihr seid ja sehr ähnlich, oder? Wie wir getrieben, sehr performance getrieben. Ganz ehrlich, wir sind aktuell auch an einem wirklichen A-Promi gerade dran, dass diese Person so Markengesicht für uns wird und tatsächlich auch in ähnlichen Sphären, also wirklich fast siebenstellig für uns, was wirklich crazy ist, sage ich mal. Und ich gerade sehr, sehr, gestern hatten wir gerade wieder Gespräche damit und echt sehr harder.
Mann oder Frau?
Tatsächlich ein Mann und es ist ja
Sportler?
Bei uns. Sportler ist bei uns leider immer schwierig, weil die mit Adidas und Nike immer Exklusivverträge haben. Ja. Aber eigentlich würde das passen, deswegen haben wir eine Person gefunden, ich kann es dir gleich nach dem Podcast sagen, die trotzdem, sag ich mal, viel oberkörperfrei oder Haut zeigt, was ja echt wichtig bei uns ist, aber trotzdem nicht cringe wirkt oder dass es irgendwie unangenehm ist. Und um auf meine Frage zu kommen, wie sieht es aus nach einer Kendall Jenner? Ist so ein Projekt dann wirklich Kur oder ROAS positiv, ist es Break-Even oder legt man drauf, aber man sieht einfach die 2-3 Monate danach, dass sie einfach super viele noch sagen, sie kennen euch daher, man hat ein größeres Grundrauschen. Wie muss man das auch als Marke bewerten, wenn man wirklich sowas, ich nenne es eher mal eine Branding-Aktivität macht und wie geht ihr auch mit sowas um?
Ja, also der Case, auch wenn man damit natürlich ganz schön was umgesetzt hat, monetär bei einer Candle, der Case ist nicht großartig positiv, ne? Der hält sich so die Waage, aber es ist jetzt nicht, dass man damit Riesengewinne erwirtschaftet, wenn man unten den DB2 oder irgendwas sieht, ne? Das ist klar. Aber natürlich den Abstrahleffekt und die Positionierung auch im Ausland und der Door-Opener auch für neue Celebrities, der ist in dem Fall halt unbezahlbar. Ne? Und das sehen wir schon, das sehen wir auch in der Marfo, das sehen wir auch, ne, der Abstrahleffekt auf andere Kollektionen, auf andere Zielgruppen, was da eine Candle gebracht hat. Und damit sind wir dann am Ende sehr glücklich.
Also würdest du eine Hailey Bieber jetzt für 5-6 Millionen buchen?
Also ein kleiner Spoiler ist, in den nächsten zwei Monaten kommen 3 Personen, die mindestens genauso groß sind wie Candle, die wir releasen, wow. Kollektion.
Wow, da gibt es ja gar nicht so viele, ne?
Nee, da gibt es nicht viele, deshalb kann man sich's an einer Hand wahrscheinlich abzählen. 3 Frauen und dann noch 2 Männer, die auch nochmal in der Liga spielen, weil wir einfach sagen, wir müssen jetzt das International Game damit auch zumachen. Ne? Wir brauchen die Internationalen, wir brauchen die Großen dafür. Und auch die haben wir am Ende natürlich auch dafür bekommen, dass wir natürlich About You sind, dass wir jetzt auch nicht mehr das kleine Startup sind. Aber auch, weil wir einen Track Record haben und den zeigen können und mit einer Candle und mit anderen großen Celebrities gearbeitet haben und Kampagnen gemacht haben, womit man die dann gut catchen kann. Und wie gesagt, auch die Celebrities, auch die ganz Großen, denken nachhaltig. Die wollen ihre Brands aufbauen. So, und da ist auch jemand jetzt dabei, mit dem wir einen 3-Jahres-Vertrag haben. So, weil sie sagen, hey, das soll nicht nur eine X-Collection sein, wir wollen damit eine Marke aufbauen mit euch. Und das merkt man vermehrt, so wenn man mit den Managern auch in den US und Co. spricht. Deshalb auch wieder ein ganz gutes Timing gerade. Aber wo wir natürlich jetzt auch schon über ein Jahr dran arbeiten, ne, muss man fairerweise sagen, ja.
Für D2C-Brands würdest du sagen, ist das auch hier wieder ein Blueprint? Sollte man, ich versuche es wieder konkret zu machen, wenn man 1 Million im Jahr für Influencer-Marketing ausgibt, sollte man dann wirklich darüber nachdenken, so ein A-Promi oder VIP in der Nische, in der Branche anzugehen? Weil du sagst, okay, du musst dann, um den nächsten Schritt in der Skalierung zu machen, würdest du dann die nächsten 200.000 Budget lieber weiter so wie bisher, dass man das halt verteilt, oder dann mal einen richtigen, ich nenne es jetzt mal Banger, Top 1 VIP, wie auch immer, buchen, weil das einfach super wichtig ist, um weitere Türen zu öffnen, weiter zu skalieren.
Ja, es kommt immer drauf an, in welcher Kategorie du den D2C-Brand hast, aber ich bin immer Fan, und so sind wir auch immer gefahren, von Big Points, also Big Point Kommunikation zu setzen. Das heißt, das müssen nicht immer, ich würde sie wirklich A-Plus VIPs da gerade nennen, ne? die Candles und Haleys und wie sie alle heißen. Ich glaube, die würde ich jetzt nicht sehen, die kriegst du halt auch nicht für 1 Million. So, da musst du halt nochmal 1-2 da draufhauen, um die zu bekommen. Ich würde aber sagen, wenn du 1 Million für Influencer-Marketing hast, würde ich immer sagen, dass du eher dir die 4 bis 5 wirklich großen in deinem Kerngebiet großen Influencer nimmst, als jetzt 50 medium kleine Influencer. Das würde ich immer sagen, ja.
Wie hoch ist euer Umsatzanteil von jetzt Influencer-Marketing und Co-Kollektion, vielleicht mal in einen Topf geworfen, im Vergleich zu eurem anderen Business, wo ihr die Influencer mal rauszählen könnt?
Vom Gesamtumsatz von About You? Mhm. Ah, das ist schwierig, weil Influencer ist ja bei uns nicht gleich Influencer. Wir haben natürlich das Performance-Marketing für Influencer. Also wie gesagt, diese 2500 Halls und alles, was wir mit den wirklich klassischen Influencern datengetrieben einbuchen und durchziehen. Und dann haben wir wirklich unsere plus 60 Personal Collections. Und da sind wir auf jeden Fall im zweistelligen Bereich, prozentualen Bereich. Bei den Performance Hall Influencern weiß ich es gar nicht, wird wahrscheinlich mehr sein sogar. Kann ich auch nicht genau sagen. Das sind aber in dem Sinne dann natürlich auch nicht die Brand Influencer, ne, die wir jetzt bei uns reposten oder irgendwie spielen. Die sind wirklich in deren Nische, in deren Kommunikation. Und deshalb zählt es auch bei uns ganz klassisch ins Performance Marketing rein. Mhm.
Ich fasse für mich zusammen, du würdest in unserer, also wir spenden im Jahr so, ich würde sagen 1,5 Millionen, spenden wir im Influencer-Marketing, würdest du schon schauen, mal wenn möglich, wenn man irgendwie einen Draht hat, schon jemand größeren buchen, und du bist ein Fan von auch von eher großen und gar nicht so in das Kleinteilige zu gehen. Auch wenn du gesagt hast, irgendwie 2.500, 3.000 Halls. Natürlich muss man irgendwie auch die Performance hinbekommen.
Genau, würde ich so sagen. Du musst halt auf den Brand achten, ne? Wie gerade gesagt, mit den Halls baust du deinen Brand nicht großartig auf, ne? Und mit den kleinen Influencern baust du auch nicht sonderlich dein Brand aus. Aber wenn du top-notch sein willst, dann brauchst du halt ein Gesicht, mit dem du dich identifizieren kannst und das sich auch mit dir identifizieren kann. Und dann musst du auf große gehen, um auch langfristig irgendwie oben zu stehen, ne? Also ganz klar.
Ein Thema, was mich noch ultra interessiert, weil ich auch immer wieder D2C-Brands sehe, die dann plötzlich damit starten, wie zum Beispiel Emma Matratzen auch, ist Fernsehen oder TV an sich. Ihr habt ja da, natürlich habt ihr TV-Werbung, ihr habt ja aber dann auch nochmal die About You Awards, die auch nochmal, ich glaube, bei ProSieben kommen, oder? Was für einen Stellenwert hat das für euch und war das ein Riesenhebel, dass es nochmal eine komplett andere Zielgruppe waren, weil es gibt ja auch noch viel dann die Meinung so, TV ist auch tot. Ihr nutzt es aber selbst. Extrem.
Ja, genau. Ich glaube, es ist also es ist immer ein Mix. Also TV ist tot, ist Blödsinn. So das sagen die Leute schon seit 5 Jahren. Du erreichst halt immer noch eine sehr starke, eine sehr kaufkräftige Zielgruppe über TV. Und du brauchst halt immer den Media-Mix, ne? TV alleine funktioniert nicht, aber jetzt nur online irgendwie einen Touchpoint zu haben, sehen wir auch nicht. Und es kommt auch darauf an, mit welchen Leuten du ins TV gehst, ne? Also mit einer Lena Gerke oder mit einem Joko, die aus dem TV geboren sind, so macht das natürlich Sinn, dass wir da auch reingehen. Zudem muss man sagen, haben wir auch natürlich auch diverse Deals mit TV-Sendern, wo wir entsprechend, ne, Media for Equity oder ähnliches haben, wo es dann umso mehr Sinn macht, ins TV reinzugehen. Ja, deshalb, das geht nie alleine. Es ist immer ein Teil wirklich der Gesamtstrategie.
Inwiefern gehört TikTok mittlerweile zu eurem Media Mix dazu?
100% integriert. Alles, was wir aufbauen, versuchen wir TikTok immer mit reinzunehmen. Ich glaube, wie jeder probiert sich noch sehr aus, so wie konvertiert es wirklich, ne? Wie kriegst du die Leute zum Converten? Aber definitiv jede große Kampagne, ob jetzt die About You Fashion Week, About You Festivals oder auch jetzt das About You Concert mit Crow und Co., war TikTok einer der Top-Channel auf jeden Fall, wo wir auch gespendet haben.
Ist es eine Chance oder ein Risiko, solche neuen Kanäle für so einen riesengroßen Player wie auch About You, der jetzt nochmal viel stärker als wir jetzt gewachsen ist über diese ganze Instagram und so Paid Social Welt etc.? Wie blickt ihr auf so neue Sachen? Sagt ihr, mega Chance, weil wir glauben, wir können uns viel schneller anpassen als einen Zalando oder andere große? Oder sagt ihr, wow, das bedeutet jetzt, so eine TikTok bedeutet auch in eurem Team eine ganz schöne Umstrukturierung oder ganz neue Kanal wieder. Wir müssen es ganz neu eingehen. Wie blickt ihr auf sowas drauf?
Ich glaube, das ist noch das Simpelste. So, das ist ein given thing, dass wir TikTok und alle neuen Plattformen, die rauskommen oder neueren Plattformen, dass wir die sofort onboarden, ausprobieren, gucken, wie sie funktionieren und dann entweder behalten oder auf Sparflamme laufen lassen. So, das machen wir zu 100%. So, ich glaube, also wir gehen sogar noch 2, 3 Schritte weiter, ne? Wir haben jetzt eine Digital Fashion Plattform mit Hypewear irgendwie gegründet, wo wir ins NFT-Game reingehen, wo wir ins Community-Building reingehen. Das sind dann nochmal ganz andere Schritte. So, die jetzt nochmal anders sind, als einfach nur eine Plattform zu bespielen. Da wird es dann komplexer, aber Plattformen, wir testen alles aus in unserem Team, was es gibt und entscheiden dann nach einem Monat weitermachen oder nicht.
Was hypt dich aktuell am meisten? Was findest du am spannendsten? Was ist größte Innovationskraft?
NFTs.
Geil.
Ja. Definitiv, aber aus dem technischen Zusammenhang, und daran arbeiten wir gerade auch, weil man mit Non-Fungible Tokens kann man ein Ökosystem verbinden. Und wenn man ein Ökosystem wie wir haben mit einer About You Fashion Week in Mailand, About You Awards, About You Concerts, also die ganzen IRL-Events, die ganzen Collections, dann kann man sich vorstellen, wenn man ein NFT für zum Beispiel eine Lena Gerke produziert für ein Leger und das ist ein Membership-Token in ihre Welt und wirklich ein Member ist von Leger, dass man Zutritt zu ihrer Christmas-Party hat, Zutritt zu ihrer Fashion-Show, Zutritt zu Backstage, zu irgendwelchen Aufnahmen, Zutritt zu irgendwelchen Dinners mit ihr, Zutritt zu irgendwelchen Special Drops ihrer Kollektion. Also dass die Definition von Community, vom Follower zur Community in Verbund mit dem NFT ist unfassbar faszinierend und das wird, ja, das ist schon da und wird die nächsten 5 bis 10 Jahre auf jeden Fall sehr viel verändern.
Es ist interessant, dass du es auch sagst. Vor einer Woche hatten wir einen anderen Podcast-Gast hier, Jochen Dreißigacker, Weingut, was man jetzt auch gar nicht so in dieser digitalen Welt jetzt im ersten Sinne so vermuten würde, hat genau das Gleiche gesagt, hat auch ein NFT rausgebracht, haben, glaube ich, bisher noch sehr, sehr wenig Leute gekauft, aber machen auch genau das. Also man hat dann Zugang zu exklusiven Dinner und man merkt dann irgendwie schon, gerade wenn man sich für die Thematik interessiert, ist schon catchy.
Safe. Ich habe einen gekauft, weil er mich im Podcast so überzeugt hat. Und
sehr gut, ja.
Nachdem ich ihn gekauft habe, war direkt so ein Video, wo er willkommen in diesem exklusiven Club. Am 1.9. ist jetzt das erste Dinner von allen nur, die diese in NFT haben. Also deswegen mega geil und ich bin wirklich pumped und gespannt, was da alles kommt. Und ich finde es immer wieder beeindruckend, wie About You hier Innovationskraft zeigt, obwohl ihr inzwischen ja so ein riesengroßer Tanker seid, dass ihr trotzdem wieder die ersten Seite ist, finde ich einfach faszinierend, weil ich selber merke, wir sind gerade 100 Leute, wie schwer es auch ist, diese Innovationskraft beizubehalten und nicht ja. in Regeln und Prozessen zu ersticken.
Ja, definitiv. Ja, definitiv.
Lieber Julian, wir schätzen ja immer, das ist unser Lieblingsspiel im Podcast.
Die Schätzfrage!
Und der Gewinner oder die Gewinnerin darf heute einen LinkedIn-Post auf dem Profil des anderen posten. Das heißt, wenn du gewinnst, dann darfst du einen LinkedIn-Post zu dem Thema deiner Wahl bei Johannes oder mir posten. Und andersrum dürfen wir bei dir posten. Hast du Klar. ein Handy neben dir oder irgendwo was da, wo du einen Taschenrechner öffnen kannst, wo du was aufschreiben kannst? Weil die Antwort ist eigentlich immer eine Zahl.
Ja. Ja, okay. Habe ich. Okay.
Mach gerne den Taschenrechner mal auf. Schätzfrage heute ist, wie viele Teile hat die zweite Capsule Collection von Gucci x North Face, die letzten Winter 2021-22 erschien?
Boah. Wie viele Teile?
Also ich schätze mal einfach der
verschiedenen Styles.
Die Puffer Jacket zählt dann als eins. Und ja.
Okay.
Vielleicht kurz, ist für euch die Kering Group eine der Vorbilder, weil die haben jetzt gerade wieder abgerissen mit Gucci, mit Adidas, Balenciaga. Also Wahnsinn, was die alles auch auf High Level wirklich an Kollabos rausbringen. Beobachtet ihr das sehr stark und seid da nah dran?
Das beobachten wir und ich auf jeden Fall. Du musst es halt immer sehen. Das sind natürlich Kollaborationen zwischen Brands. Das ist noch ein bisschen was anderes als das, was wir machen. Und es sind natürlich die Top-Tier-Brands, ne? Logisch, dass die untereinander irgendwie solche Dinger machen. Da jetzt quasi mit einem Commercial Player reinzukommen und zu sagen, hey, wir gehen da jetzt in die Kollaboration, haben wir jetzt erstmal nicht angedacht. Aber ich finde es auf jeden Fall spannend. Ja, dieses ganze Collab-Game ist auf jeden Fall gerade auf so einem tierischen Hype. Ne?
Würdest du 5 Millionen Euro zahlen, um mit Gucci eine Kollabo rauszubringen? About You x Gucci, dass auch Marken quasi wie so Influencer werden, wo andere Marken quasi zahlen?
Eine Kollektion?
Ja.
Ich würde ein bisschen runterhandeln. Ich würde denen sagen, hey, sie kriegen eine Show auf der About You Fashion Week irgendwie und so ein Kram oder sowas noch mit reinknallen, so dass man irgendwie bei den 3 landet und so und dann ja, dann würde ich das machen.
Stark. Okay. Deine Antwort. Ich habe 61 Teile gesagt. Was hast du, Julian?
Ich würde ein bisschen weniger sagen. Ich würde sagen, das sind eher so 46.
Ich habe gesagt 30. Also wir haben 30, 46 sagt Julian und Johannes sagt 60. Und die Antwort ist, die Kollektion beinhaltet 126 Teile im Bereich Frauen- und Herrenbekleidung von Jacken, Schuhen bis Taschen und weitere Accessoires.
Wow.
Krass. Mein Gefühl okay, dafür zu bekommen, wie viele Teile habt ihr mit so einer Candle gemacht oder was ist so leger, wenn die eine Kollektion rausbringt?
Ja, die Leger Drops sind auch immer so um die 90, 100 Teile. Candle hatten wir 60 Teile jeweils, aber das sind auch SKUs, ne? Also SKUs heißt, jedes einzelne Produkt wird gezählt, also jeder einzelne Farbweg, und das ist immer mal so, das ist immer so 2,5 oder so um den Dreh. Daher finde ich da, dass die 100, ich habe ehrlicherweise nur 2-3 Teile davon gesehen, aber zeigt mal wieder, ne? Die Marketingteile irgendwie drehen durch und wahrscheinlich hat der andere Kram, hat dann quasi den Umsatz geschoben.
Crazy. Hab ich gewonnen, ich darf bei dir posten, ich werde was posten. Hey, ist jemand in meinem Netzwerk hier von Gucci? Ich zahle euch 3 Millionen für den Kollabo.
Ja, du Hasi. Nee, ich war's. Oh, sehr gut. Ja.
Wir als Nox stehen für Why Not. Einfach mal machen, einfach mal einen LinkedIn-Post an Gucci raushauen. Deswegen fragen sehr wir auch jeden Gast hier immer, was war dein letzter Why-Not-Moment? Oder hast du was im Sinne, wo du sagst, ey, ich habe einfach mal gemacht, keine Ahnung, Kendall war deine Idee, Tarek war nicht so überzeugt, aber du hast gesagt, ey, wir machen das jetzt einfach mal. Wir probieren jetzt mal so ein Big Player aus, auch wenn das 1 Million, 1,5 Millionen kostet, egal was, let's fucking do it. Hast du etwas im Kopf?
Ich glaube, meine Ideen und das, was wir umsetzen, sind alles Why-Not-Momente, so ungefähr. Das war zu 100% bei Kendall so, das war auch zu 100% bei den Big Celebrities, die jetzt kommen im Herbst, Winter so. Das war zu 1 Milliarden% so bei der Fashion Week, die jetzt im September kommt in Mailand, die wir mit Villa Eugenie umgesetzt haben, das größte Fashionhaus der Welt quasi. Da war das definitiv auch sehr stark so. Und es war auch im NFT-Game so, dass wir eine NFT-Plattform bauen, Digital Fashion. Also ich glaube, wenn du Content Development machst und wenn du die Marke irgendwie nach vorne bringen willst und auch nicht nur einfach als Retailer wahrgenommen werden willst, dann musst du da, und das beten wir auch jeden Tag unseren Mitarbeitern vor, musst du immer challengen und groß denken, so, sonst funktioniert's nicht. So, und wie geil ist es, wenn du bei About You bist und wirst dann auch noch gebackt und kriegst das Vertrauen, so, ist cool. Daher, Why Not Momente, super geil, großer Fan.
Geil.
Allerletzte Frage, die stellen wir auch jedem Gast. Welche deiner Charaktereigenschaften hat dich dahin gebracht, wo du heute bist, wenn du wirklich auch nur eine nennen dürftest?
Oh, eine einzige?
Mhm. Ja.
Das ist eine sehr gute Frage. Darüber habe ich ehrlicherweise noch nicht nachgedacht. Ich glaube, Charaktereigenschaft ist hier irgendwie ein Macher zu sein, wenn das eine Charaktereigenschaft ist. Also ich konzipiere nicht zu Ende und execute dann erst. Ich fange an zu konzipieren und bei 20% Konzept fange ich an zu executen. Und ich glaube, das mache ich in meinem ganzen Leben mit allen Dingen. Und das hat bis jetzt immer sehr gut funktioniert. Und das, ich glaube, deshalb haben wir einen ganz guten Pace drauf, was so Content Marketing angeht, ja.
Also nicht zu verkopft vielleicht in die Sache reingehen.
Ja, richtig, ja.
Okay.
Vielleicht ja, auch ein, cool. Wenn man es negativ aussieht, auch ein Hauch Naivität vielleicht, was man damit, also man weiß nicht so ganz, wie das, ne? Also einfach anfangen und den ersten Schritt machen und nicht irgendwie in seinen PowerPoints und Excels irgendwie zu stark versinken. Natürlich braucht man auch die Leute, die das machen, aber das bin ich nicht.
Ja, finde ich cool. Sehr schön. Vielen Dank, dass du im Podcast so Gast warst. Ich muss auch sagen, ich fand es sehr cool, obwohl ihr so ein großer Player seid, dass du auch mal offen über Zahlen sprichst, weil ich finde, das machen sehr, sehr wenige. Ab so einer gewissen Größe machen dann alle die Schotten dicht. Deswegen vielen Dank, dass du da warst. Es war super
mega
interessant und ich glaube, da können sehr viele HörerInnen was mitnehmen.
Ja, vielen, vielen Dank, Julian. Sehr inspirierend. Wirklich.
Danke euch.
Und, hat einfach Bock gemacht.
Vielen Dankeschön. Dank. Vielen Dank euch beiden.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Was eine Folge. Ich glaube, einer meiner Favorites bisher. Also Julian hat hier wirklich feinsten Content und Real Talk rausgehauen. Ich bin schon jetzt ganz neugierig, auf welche Kooperationen wir uns bei About You freuen können. Romy, dein Tipp? Welche internationale Influencerin macht die nächste About You-Kollektion?
Ich habe 2 Tipps.
Romy, weißt du, ich sag einen und du sagst 2.
Okay, dann sag ich Hailey Bieber weil er so die Zahlen so genau kannte. Und ich fand aber noch eine Sache sehr auffällig, wo ich auch den zweiten so ein bisschen...
Okay, hau raus.
Ich weiß nicht, wie man ausspricht. Mbappé. Weil er jetzt auf dieses Sportler-Thema, er hat bei uns direkt reingefragt, ist es ein Sportler? Mhm. Und deswegen dachte ich vielleicht der. Was denkst du?
Hailey unterschreibe ich und ich sag noch eine aus dem Kardashian-Clan, weil sie haben ja schon Kendall Jenner.
Kylie oder sowas.
Ja, Kylie, ich weiß nicht, Kim glaube ich nicht, das ist ein bisschen too much. Aber, keine Ahnung, aber ich glaube eine aus dem, weil es irgendwie naheliegend ist, weil sie dann sagt, hey, mit About You hat's, also sie sind auch nur Menschen, die sitzen am Abend und sagen, hey, mit About You hat super geklappt, die zahlen gut, zahlen pünktlich, keine Ahnung, das sind ja auch nur Menschen. Sollte ich dir mal vorschlagen und dann... Die machen ja oftmals so, sage ich mal, ähnliche oder gemeinsame Dinge. Deswegen sage ich das.
Okay, guter Tipp. Ich würde sagen, wir verfolgen das jetzt mal in den nächsten Wochen. Und schau mal, wer recht hat. Vielleicht wir alle, ne? Also wir beide. Ich könnte mir vorstellen, dass da mehr kommt. Und in der nächsten Folge machen wir ein Deep Dive in das Thema E-Commerce. Nämlich Maximilian Rast, der Gründer von Klar, zeigt uns, wie man ja D2C-Brands besser tracken kann. Er war früher CMO von Y-Foods und hat auch bei Puna the Label und Otto Nova geholfen, die Brands aufzubauen und hatte immer irgendwie den Gedanken, eigentlich kann er nicht alle Zahlen sehen, die er gerne sehen würde, und hat dann Klar gegründet und fährt damit automatisierte Analysen zu den wichtigsten KPIs. In dem Sinne würde ich sagen, nächsten Montag ist wieder
Podcast-Tag!
Yes!
Snogsighting Podcast, das Why Not für dein Business. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert am besten jetzt den Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst, und lasst uns auch eine Bewertung da. Wir freuen uns!
Dieser Podcast wird präsentiert vom Team Snogs.